Vielen Dank. Albrecht Bengelhaus, noch zwei Sätze dazu. Wenn ihr euch überlegt, Gott könnte mich vielleicht im hauptamtlichen Dienst gebrauchen, in der Mission, als Rallye-Lehrer im Gymnasium oder im Pfarramt. Vielleicht ist eine Überlegung wert, Theologiestudium in Tübingen verbunden mit dem Albrecht Bengelhaus. Dann meldet euch, schickt eine E-Mail vorbei, kommt vorbei. Genau, wir freuen uns und beten darum, dass Gott Arbeiter in seine Ernte schickt. Stinksauer hängt er sich ans Telefon. So eine Frechheit, des Huhn, das Sie mir gestern aufgeschwätzt haben, ist nicht mehr frisch, es stinkt schon. In 5 Minuten bin ich bei Ihnen und tausch's um. Daraufhin das Gegenüber am anderen Ende der Leitung. Umtausch oder wie Sie das nennen, ist in Deutschland gesetzlich verboten. Wie, was gesetzlich verboten? Seit wann gibt's in der Metzgerei Gesetze? Entschuldigung, die Telefonnummer, die Sie gewählt haben, ist nicht die Metzgerei. Sie sind hier auf dem Standesamt. Falsch gewählt. Wenn es nur eine falsche Telefonnummer ist, dann ist normalerweise kein Problem. Falsch gewählt beim Mittagessen, auch kein Beinbruch. Der nächste Tag bringt ein neues. Falsch gewählt, wenn das Huhn stinkt oder von mir aus auch der Gockel, wird schon schwieriger. Wählen, erwählen, gewählt werden, ein Thema, das es ja schon zutiefst weltlich in sich hat. Es geht hier um etwas ganz Kostbares. Wählen zu dürfen ist ein Vorrecht. Nicht nur, wenn es darum geht, wer uns regieren soll, sondern auch völlig banal, ob ich morgens Marmelade, Nutella oder Honig auf mein Brot schmier. Diese Entscheidung Tag für Tag treffen zu dürfen, ist eine Luxusentscheidung, getragen von einer großen Freiheit. Umgekehrt, ausgewählt zu werden, beflügelt wie kaum etwas anderes in dieser Welt. Angefangen bei der Partnerwahl bis zur Politik, wo mit Wahl oder Abwahl Karrieren entschieden oder abgebügelt werden. Oder schon in der Grundschule kann sich, glaube ich, jeder von uns daran erinnern, wenn die Sportmannschaften gewählt werden. Ja, entweder waren wir der Erste oder waren wir der Loser. Erwählung, auch in unseren Gemeinden, etwas ganz Kostbares. Wenn da ein Mensch ist, der in uns etwas sieht und sagt, du, ich könnte mir vorstellen, das wäre die Jungschau-Mitarbeit nicht was für dich. Oder auch im hauptamtlichen Dienst, was gibt's Kostbareres, als dass ein Mensch auf einen anderen zugeht und sagt, du, ich sehe in dir das, wäre das nicht etwas? Berufung, Erwählung, das setzt Kraft und Energie frei. Eine Wahl von noch einmal anderer Qualität ist unsere Erwählung durch Gott. Wenn es nicht nur um eine Aufgabe oder einen Dienst geht, sondern grundlegend darum, von Gott erwählt zu sein. Zum Glauben an ihm und zum Leben mit ihm. Und da wird es dann aber auch schon herausfordernder. Denn ganz schnell kommen sie die Fragen. Erst recht, wenn man ehrenamtlich oder hauptamtlich im Dienst ist, in der Mission oder auch in der Gemeindearbeit daheim. Ja, wenn Gott aber erwählt, wie ist es dann mit den Menschen, die nicht erwählt sind? Wenn wir zum Heil erwählt und vorherbestimmt sind, was ist dann mit all den anderen? Gibt es etwa Menschen, die Gott nicht erwählt hat und die deshalb verloren gehen? Oder sogar Menschen, die Gott von vornherein zum Unheil und zum Verlorengehen bestimmt hat? Und überhaupt, ja, ist ja recht und nett, wenn Gott erwählt, aber wenn ein Mensch überhaupt nicht will oder zumindest mitschwätzen will, können wir uns nicht frei für oder gegen Gott entscheiden? Ja, und wenn es an Gottes Erwählung liegt, weshalb braucht es dann überhaupt noch die Einladung zum Glauben? Weshalb fliegen nächste Woche, fliegt ihr da nach Sambia oder wieder zurück an die anderen Städten, in denen ihr unterwegs seid? Weshalb engagiert ihr euch in der nächsten Woche wieder in der Gemeindearbeit, in der Jugendarbeit und verbringt die Abende nicht im Fitnessstudio oder sonst irgendwo anders, was euch vielleicht auch entsprechen wird? Wenn Gott doch erwählt, ja, warum bringen wir uns überhaupt ein mit solchen Opfern und Aufwänden? Fragen über Fragen. Bevor wir diesen Fragen aber nachgehen, braucht es meines Erachtens noch einmal einen Schritt zurück zum Grundgedanken der Erwählung. Mal eine kurze Umfrage. Ist jemand da, der heute Hochzeitstag hat? Hä? Oder Freundschaftstag, Jahrestag? Auch nicht? Dann, glaube ich, kann sich trotzdem aber jeder hineinversetzen. Stellt euch die Situation vor, damals, ihr, die ihr befreundet seid oder schon verheiratet, als der eine von euch dem anderen zum ersten Mal gesagt hat, was Sache ist. Du, ich habe mich in dich verliebt, ich liebe dich. Und dann die Reaktion von dir als Gegenüber, als dein Gegenüber dir seine Liebe erklärt hat. Und du warst genauso verknallt. Deine Reaktion damals. Okay, du hast dich in mich verliebt, Menschenskind, ja, ist ja recht und nett, finde ich ja schon toll, aber was ist mit all deinen armen anderen, die dich jetzt nicht mehr abkriegen? Kein Mensch reagiert so blöd, sondern man sagt doch dann, wow, strike, sie will mich. Kein Mensch kommt auf die Idee, auch nur darüber nachzudenken, was ist mit all den armen anderen, die die Person, die mir hier gerade ihre Liebe erklärt hat, jetzt nicht mehr kriegen. Sondern man hält doch bloß die Hand hoch, yes, sie liebt mich, ich. Und was machen wir? Im Glauben an Gott sind wir doch sackdoof und fangen an zu überlegen, was ist mit all den armen anderen. Unser erster Gedanke, dass da oben die Vernunft anfängt und die Rädle sich drehen und wir die Philosophie und die Theologie rauf und runter gehen, anstatt zu sagen, strike, ich bin von Gott erwählt, er liebt mich über alles. Ich soll sein Kind sein, ich darf mit ihm leben und er will mit mir leben und ich darf mal bei ihm sein in der Ewigkeit. Und wir fangen an, Fragen zu stellen. Anstatt auf die Knie zu gehen und zu sagen, Halleluja. Aber okay, wir sind Menschen. Und Gott hat uns unseren Verstand gegeben und deshalb sollen die Fragen auch Raum haben. In einem ersten Teil möchte ich mit euch noch einmal einen Schritt zurücktreten, dass wir es dankbar bestaunen lernen. Ich bin von Gott erwählt. Und dass wir schauen, wie in der Bibel sich dieses Thema durchzieht als eine Würde. Und dann kommen wir im zweiten Teil aber auch zu den kniffligen Fragen. Genau. Vorhin haben wir schon gehört, es geht die Einladung durch. Wer den Vortrag in einer leicht gekürzten Version im Frühjahr lesen will, darf sich gerne in die Liste eintragen. Da erscheint er dann in unserer Bengelhaus-Zeitschrift etwas gekürzt, aber die Hauptlinie ist drin. Ansonsten habt ihr jetzt ein Materialblatt vor euch liegen. Ich glaube, müssten alle eins haben, wo die Gliederung drauf ist und die wesentlichen Bibelstellen ich euch drauf kopiert habe. Ich bin jetzt bei Römisch 1, Erwählung, ein Grund zur Freude. Arabisch 1, Erwählung, im Alten Testament, klein a, Erwählung aus Liebe. Das zieht sich durch die Bibel durch und beginnt schon im AT. Im AT, vor allem der König David ist erwählt. Oder es heißt dann, dass der Gott den Zion, Jerusalem, den Tempelberg erwählt hat, als Ort, an dem er wohnen will. Und vor allem das Volk Israel ist erwählt. Und von ihm lesen wir in 5. Mose 6, dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe Jahwes zu euch. Gottes Erwählung im Alten Testament hat einen einzigen Grund und der heißt Liebe. Gott erwählt nicht, weil Menschen toll daherkommen, Großartiges geleistet haben, da jetzt auch Israel vorangebracht haben oder auch sonst die Gemeinde gebaut und die Hechte sind. Nein, Gottes Erwählung hat ihren Grund und das geht schon im Alten Testament los, allein in einer unglaublichen Liebe. Und diese Liebe hat ein Ziel, es ist Israels Erlösung. 5. Mose 7 fährt der Text dann fort. Wegen der Liebe Jahwes zu euch hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Das ist die Situation Israels damals. Gefangen in Ägypten, in der Sklaverei. Und jetzt schlägt Gottes Herz höher. Aus Liebe erwählt er Israel, um es herauszuretten aus dieser Sklaverei. In Ägypten. Aber die Würde der Erwählung bringt dann auch Herausforderungen mit sich. Das sehen wir auch im Alten Testament schon zuhauf, klein b. Schon vor Israels Erwählung erwählt Gott den Abraham und beginnt mit ihm eine Geschichte. Allerdings, kurz vor der Erwählung Abrahams, schon im Kapitel 11 des ersten Buches Mose, lesen wir von der Erwählung seines Vaters, Terach. Ich lese gleich Kapitel 11, 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und jetzt muss man wissen, dass Haran, etwas verkürzt formuliert, auf der halben Strecke stehen geblieben ist. Kanaan, grob heutiges Israel, Haran oben im Norden in Syrien. Terach bleibt auf halber Strecke stehen. Anstatt seiner Berufung nach Kanaan zu gehen, zu folgen, bleibt er auf halber Strecke stehen. Und erst Abraham ist es, der die Erwählung aufgreift und lebt und zu Gottes Ziel geht. Aber Abraham macht es an anderer Stelle nicht besser. Man kann bei einer Erwählung nicht nur auf halber Strecke stehen bleiben, sondern man kann auch übers Ziel hinausschießen. Es entstand aber eine Hungersnot, lesen wir weiter in 1. Mose 12. Da zog Abraham nach Ägypten hinab. Und ein paar Kapitel später macht es wieder nicht besser, als er und Sarah kein Kind bekommen können, obwohl ihm Gott doch eins verheißen hat, Isaak, der Kern der Verheißungen Gottes für Abraham. Denkt sich Abraham, okay, es klappt mit der Erwählung nicht so ganz, ich muss glaube nachhelfen und geht zur Ägypterin, zu seiner Magd Hagar, dass sie ihm ein Kind gebiert, und er schießt übers Ziel hinaus. Ich habe es mit hineingenommen in diesen Vortrag, weil ich glaube, es was ist, was uns zutiefst im Alltag auch trifft. Da beruft uns Gott, erwählt uns, sendet uns in einen Dienst hinein und wir, wie leichtfertig bleibe ich auf halber Strecke stehen. Da war diese Sendung und ich habe es irgendwie angepackt und dann kommen die Zweifel, die Glaubenskrise. War das Gott, der mich berufen hat? Ach, hier ist doch eigentlich auch ganz nett und hier kann ich Gott ja auch dienen. Haran. Nein, nach Kanaan hat er ihn geschickt. Terach ist auf halber Strecke stehen geblieben. Und Abraham, er folgt der Erwählung und schießt übers Ziel hinaus, weil er meint, er muss nachhelfen. Weil Gott nicht gleich so reagiert, wie er es gern gehabt hätte. Man kann auf halber Strecke stehen bleiben und man kann übers Ziel hinausschießen. Klein C, Erwählung hat Konsequenzen. Auch das lesen wir im Alten Testament. Dass Erwählung eine unglaubliche Würde ist, die auch mit Konsequenzen verbunden ist. Amos, einer der Propheten, muss Israel dieses sagen. Gott hat euch, ihr Israeliten, erwählt und was macht ihr? Ihr lebt an Gott komplett vorbei. Amos 3,1. Hört, was Jahwe wieder euch redet, ihr Israeliten, wieder alle Geschlechter, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Das ist Erwählung. Darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Adel verpflichtet. Erwählung verpflichtet. Wer von Gott herausgerufen wird, der ist auch herausgerufen und steht damit in einem besonderen Stand, dem Stand der Erwählung. Arabisch 2, Erwählung im Neuen Testament, verkündigt zur Ermutigung. Wenn im Neuen Testament das Stichwort der Erwählung auftaucht, dann ist das Leitmotiv, Ermutigung. Bei Jesus kommt es in seinen sogenannten Endzeitreden. Also wenn er über die Endzeit spricht, was hier alles diese Welt prägen wird, auch ein Chaos und Leid, dann hier Markus 13, der Schatz der Erwählung, der Trost gibt und Kraft in der Anfechtung der Endzeit. Die beiden Spitzentexte im Neuen Testament zur Erwählung finden wir bei Paulus in Römer 8, 28 bis 30 und Epheser 1. Die lesen wir miteinander. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denen, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und Epheser 1. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Grund der Welt gelegt war. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wenn Paulus von Erwählung und Vorherbestimmung spricht, dann spekuliert er nicht über eine mögliche Verwerfung Nicht-Erwählter. Das ist nicht sein Thema, dass wir darüber weiter nachdenken, okay, aber ist nicht das Thema des Paulus. Wenn Paulus von Erwählung spricht, dann will er den Glaubenden, dann will er dich und mich in Jesus gewiss machen und vergewissern, du bist Gottes Kind. Im Glauben an Jesus Christus sind dir deine Sünden vergeben. Und im Glauben an Jesus Christus darfst du es wissen, dass du einmal bei ihm bist in der Ewigkeit. Und diese Gewissheit soll Trost geben und Kraft, Freimut, dann auch zum Dienst. Das ist das eigentliche Anliegen der Erwählungszusagen in der Bibel. Trost, Zuversicht, dankbare Freude und Power nach vorne zu gehen. Die Frage nach den Nichterwählten ist eine Folgefrage, um die es zunächst nicht geht, auch wenn sie uns interessiert. Also bevor wir gleich weiter fragen werden, die Einladung an euch jetzt und heute Abend und jeden Tag neu, dieses Dankgebet zu sprechen. Danke, Herr, dass ich mal bei dir sein darf. Danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du mich erwählt hast. Und das Jesus zu sagen, es ist der Schatz der Erwählung. Aber dann kommen sie auch die Fragen. Und dazu sind wir heute Nachmittag auch hier, dass wir ein paar Fragen jetzt auch stellen. Römisch 2, Erwählung und viele Fragen. Also kann ein Mensch von sich aus zu Gott kommen und sich für ein Leben mit Gott entscheiden? Ich meine, die Frage muss sich jeder Missionar stellen, sonst kann er es bleiben lassen, was er tut. Die Frage muss sich jeder stellen, der sich in der Gemeinde einbringt, egal ob haupt- oder ehrenamtlich. Kann sich ein Mensch für Jesus entscheiden, wenn ich ihm das Evangelium verkündige? Für eine Antwort braucht es eine Klärung unserer heilsgeschichtlichen Existenz. Also gemeint, was prägt und bestimmt unser Leben vor Gott? Wie sieht Gott unser Leben als Menschen, als Menschheit? Für Paulus ist die Sache klar. Seit dem Sündenfall im Garten Eden steht unser Leben unter dem Vorzeichen des Todes. Denn Römer 6, 23, der Sünde sold ist der Tod. Sünde, ein Teil unseres Lebens, Konsequenz, Tod. Unsere Situation ist keine andere als mit einem biblischen Beispiel als die des toten Lazarus. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte. Lazarus, krank gewesen, schwer krank und er stirbt an dieser Krankheit. Man hat noch versucht, Jesus zu holen, ob er nicht ein Wunder tun kann, dass er geheilt wird. Jesus kommt zu spät. Lazarus ist schon 4 Tage tot. Das heißt sogar, er stinkt. Er ist im Grab drin, der Stein vorgerollt, mausetot. Als Menschen fern von Gott sind wir so tot wie Lazarus. Damit Arabisch 1, unser Wille ist so frei wie der des toten Lazarus. Unser Wille, mein Wille, ist so frei wie der des toten Lazarus. Die Krankheit der Sünde hat uns den Tod gebracht. Und Tote können von sich aus das Grab nicht verlassen. Tote können nicht einmal hören, wenn draußen einer ruft, komm doch raus. Der Sünde sold ist der Tod. Zunächst der biologische Tod, der aber als Tod in der Gottesferne den definitiven Tod mit sich bringt. Weshalb die Bibel auch vom zweiten Tod sprechen kann in der Offenbarung. Das ist Realität. Unsere Realität seit dem Sündenfall. Ein Leben unter dem Vorzeichen des Todes. Und deshalb ist es schon jetzt mitten im Leben eine geistliche Realität. So wenig ein Toter von sich aus noch etwas zu melden hat, so wenig ein Toter von sich aus wieder lebendig werden kann, So wenig kann ein Mensch von sich aus zu Gott kommen. Unser Wille, mit Gott leben zu wollen, ist so frei wie der des toten Lazarus, weil wir unter der Macht der Sünde stehen und alle miteinander irgendwann mal in der Kiste landen, die getrennt von Gott den definitiven Tod, die Verdammnis zur Folge hat. Unser Wille, mit Gott leben zu wollen, ist so frei wie der des toten Lazarus. Oder mit Martin Luther in seiner Schrift vom unfreien Willen, der es auf den Punkt bringt, wir haben keinen freien Willen. Unser Wille ist unfrei, bestimmt von der Sünde, bestimmt vom Tod und vom Teufel. Dass Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören und zum Glauben finden und seinem Heilandsruf folgen, braucht deshalb nicht weniger als das Wunder einer Totenauferweckung. Kein Toter kann von sich aus hören, geschweige denn einem Ruf folgen. Aber dieses Wunder der Totenauferweckung ist möglich. Lazarus vor dem Eingang der Stein. Aber was passiert dann? Die Angehörigen und Freunde weinen und Jesus wird stinkesauer angesichts dieser Macht des Todes. Und dann tritt Jesus vor dieses Grab und lässt den Stein wegwälzen. Und was dann folgt, ist eine Sensation, zusammengefasst in zwei Sätzen. Johannes 11, 43, 44. Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus. Seitdem, seit Jesus Mensch geworden ist und selbst am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden, stimmt damit auch die zweite Satzhälfte dieses Verses aus Römer 6, 23 von Paulus, der Sünde sollt ist der Tod? Und dann fährt Paulus fort, die Gabe Gottes, aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder mit einem anderen Bild. Mit dem Ruf zur Buße, zur Umkehr, zum Glauben an Jesus ist wie wenn ein Mensch aus dem 100. Stockwerk eines Hochhauses springt. Der springt und fällt und fällt und dann passiert mal lang gar nichts und das ist ein toller Flug. Alles bestens, bis er plötzlich merkt oder hört, da unten schreit einer. Kehr um, kehr um, kehr um, wenn du nicht umkehrst, bist du tot. Und er hört irgendwie aus dem Fenster neben dem Hochhaus, wo er gerade vorbeifliegt, auch ein Schreien. Kehr um, du bist sofort tot, wenn du weiterfliegst. Und dann gibt es Leute, die fliegen trotzdem weiter und es ist ihnen völlig egal und andere fliegen weiter und sie merken, es ist mir nicht egal, ich bin wirklich demnächst tot. Super Sache, denkt man sich. Danke für die Ermutigung, kehr um. Es braucht eine Veränderung der Kräfteverhältnisse, dass ein Mensch dem Ruf zur Umkehr und zum Glauben folgen kann. Unser Leben ist wie ein Flug aus dem 100. Stock. Zunächst ganz nett, tolle Aussicht, alles gut. Und vielleicht hören wir auch mal irgendwann im Leben, du solltest umkehren. Dein Leben endet sonst im Tod. Nur woher die Kraft nehmen? Es braucht eine Veränderung der Kräfteverhältnisse, dass ein Mensch umkehren kann. Und dieses Wunder ist passiert, indem Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dem Tod die Macht genommen hat, also auferstanden ist und lebt. Und mit Jesus rufen wir deshalb zur Umkehr und rufen zur Sinnesänderung und laden ein zum Glauben, weil er diese Veränderung der Kräfteverhältnisse geschenkt hat. Auf dass wir und unsere Mitmenschen in ihrem und unserem Sturzflug, auf dem wir seit dem Sündenfall eben sind, nicht in den Tod mehr stürzen müssen, sondern umkehren können, zurück zum Vater in den Himmel und an andere mitnehmen auf diesem Weg. Arabisch 2, Gottes umfassender Heilswille. 1. Timotheus 2, das gilt grundsätzlich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieser Vers, damit lehrt Paulus keine Allversöhnung, dass automatisch alle gerettet werden. Das steht hier nicht drin. Es steht drin, dass Gott einen umfassenden Heilswillen hat. Dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass tatsächlich alle Menschen gerettet werden. Und deshalb hören wir auch von Jesus, Johannes 3,16, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will unser Heil. Das steht fest und tatsächlich tut er dafür alles. 100% tut Gott dafür. Drittens deshalb, Rettung ist zu 100% Gottes Werk. Jesus und Paulus, die waren fit in Prozentrechnen. Dass ein Mensch gerettet wird und heimfindet in Gottes Vaterhaus, ist zu 100% Gottes Werk. Nüchtern stellt Jesus fest, Johannes 6,65, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Oder Paulus, Römer 9,16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Man kann gelegentlich Sätze hören wie, Gott geht 99 Schritte, den letzten Schritt muss der Mensch gehen. Da würden Paulus und Jesus vehement widersprechen. Nie. Wenn schon irgendwo ein Zahlenspiel, dann könnte es, wenn überhaupt, so lauten, Gott geht 100 Schritte, und dann geht der Mensch seinen ersten Schritt mit Gott. Wenn man Zahlenspiele bemühen will, dann vielleicht so. Es gibt sicher bessere Beispiele. Gott geht 100 Schritte und dann geht der Mensch seinen ersten Schritt mit Gott. Ja, viertens, ist der Mensch dann eine Marionette? Wenn ein Mensch unmöglich von sich aus zu Gott kommen kann, sondern er zu 100% darauf angewiesen ist, dass Gott ihn rettet, da drängt sich natürlich die Frage auf, ja, bin ich denn eine Marionette? Nein, sind wir nicht. Biblisches Prozentrechnen sprengt jede Logik. Vielleicht könnte es so aussehen, Gott wirkt 100% und der Mensch wirkt auch 100%. Zumindest legt uns Paulus dieses in jenem schwierigen Vers im Philipperbrief nahe, Philipper 2,12 und 13. Wenn Paulus schreibt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Aber bitte, was jetzt? Paulus, das hättest du auch klarer sagen können. Entweder schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, oder Gott ist's. Nein, oder habe ich gesagt, steht nicht da. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wie kriege ich diese zwei Verse zusammen? Ein Schlüssel zu diesem schwierigen Verspaar findet sich kurz danach in Vers 16, wo es dann heißt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Meines Erachtens ist dieser Vers der Schlüssel für die knifflige Zusammenstellung dieser zwei Verse davor. Mein Beitrag, wenn man vom Beitrag denn sprechen will, für dieses Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Mein Beitrag, ich sehe keinen anderen Schlüssel, als dieses Schaffen darin zu sehen, festzuhalten am Wort des Lebens, weil es Gottes Wort ist, das den Glauben schenkt. Und deshalb lesen wir in der Bibel und deshalb ist etwas vom Kostbarsten, den Tag mit der stillen Zeit zu beginnen, mit einem Bibelwort am Morgen. Manche sagen, das ist doch gesetzlich, morgens stille Zeit zu machen. Das muss ich als Christ doch nicht. Man kann das als gesetzlich ansehen, ja. Man kann aber auch sagen, es gibt kein größeres Vorrecht als den Tag, damit zu beginnen, dass der lebendige Gott durch sein Wort zu mir redet. Und deshalb gehen wir in den Gottesdienst und in den Hauskreis und lesen miteinander und allein die Bibel, weil es ein lebendiges Wort ist. Das ist unser Schaffen. Dass wir auch Verse auswendig lernen, das ist anstrengend. Aber was wir im Herzen haben, trägt uns, wenn wir nicht mehr tragen können. In diesem Wort der Heiligen Schrift redet Gott und redet nicht nur, sondern schafft Leben. Totenauferweckung passiert hier, wenn ich Bibel lese, jeden Tag neu. Auch wenn ich manchmal 5 Minuten später nicht mehr weiß, was ich gelesen habe, kommt bei mir auch vor, wenn ich stille Zeit mache. Und trotzdem prägt dieses Wort. Aber die Fragen gehen weiter. Weshalb gebietet Jesus, kehrt um, wenn doch Gottes Erwählung alles entscheidet? Weshalb sagt Jesus, kehrt um? Fünftens, der Ruf zur Umkehr und der Zuspruch von Ewigkeit erwählt. Es ist ja schon ein starker Zuspruch, den uns Paulus hier mitgibt. Epheser 1,4. Vor Grundlegung der Welt erwählt. Ich möchte es euch zusagen, du bist vor Grundlegung der Welt erwählt. Dort, wo du gerade nicht sicher bist, liebt Gott mich noch nach dem Bock, den ich da gebaut habe, wo ich doch viel mehr mich um mich selber dreht habe. Gott ist treu, dort, wo wir untreu sind. Du, vor Grundlegung der Welt erwählt. Und doch gebietet Jesus, Markus 1,15, kehr um. Wie passt das zusammen? Wenn doch schon von der Ewigkeit her alles geregelt ist. Ich meine, wir bekommen beides zusammen. Die Aufforderung zur Buße und zur Bekehrung, aktiv ein neues Leben zu beginnen und doch von Gott von Ewigkeit her erwählt zu sein zum Heil. Hilfreich finde ich ein Bild, das im Pietismus schon vor einigen Jahrhunderten geprägt wurde. Dieses Bild eines Torbogens. Stellt euch einen großen Torbogen in einer Stadt vor und auf diesem Torbogen steht außen drauf: Kehr um, tu Buße, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann steht man vor diesem Torbogen. Gehe ich jetzt durch oder gehe ich nicht durch? Glaube ich oder ist ein bisschen wie es ist? Und dann geht ein Mensch durch und sagt: Ja, ich glaube, ich kehre um. Herr, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich glaube dir und will mit dir leben. Und dann geht ein Mensch durch. Und dann dreht er sich noch einmal um und sieht den Torbogen von hinten und liest plötzlich auf diesem Torbogen jetzt von der Innenseite: Von Ewigkeit erwählt. Das ist unser Leben und auch unser Verkündigungsdienst. In dieser Spannung steht er. Der Torbogen von außen, der Ruf: Kehr um, glaub an Jesus. Und dann im Glauben zu sehen: Hey, von Ewigkeit erwählt. In unseren Evangelisationen, in unserer Missionsarbeit, in der Jugendarbeit in der Gemeinde muss der Ruf zur Umkehr deshalb laut werden. Jesus hat es uns vorgemacht. Menschen brauchen diese Aufforderung: Kehr um. Menschen brauchen die Ermutigung zum Glauben. Aber halt, ihr kennt vielleicht das Gleichnis von der verlorenen Münze. Da verliert jemand seine Münze. Und mit diesem Beispiel von der verlorenen Münze erklärt Jesus, was Rettung heißt, was Erwählung heißt. Wie soll denn das bitte gehen, dass die verlorene Münze vom Sofa vorrollt, das Tischbein hoch und oben auf dem Tisch liegen bleibt, von sich aus umkehrt, von sich aus diesem Ruf: Ich habe meine Münze verloren, Münze, wo bist du, bitte komm. Habe ich leider noch nicht erlebt, ich hätte es gern schon ein paar Mal gehabt. Deutlich wird die Spannung zwischen dem Umkehrruf einerseits und dem Gleichnis von der verlorenen Münze, die eben nur zurückkehrt, wenn sie gesucht und gefunden wird und die nichts dazu beitragen kann, dass Umkehr irgendwie passiert. Umkehr heißt hier im Gleichnis von der verlorenen Münze, dass wir einen Herrn haben, der uns sucht und der sich nicht zu schade ist, unter das Sofa in den Staub zu kriechen und nicht nur unter das Sofa, sondern bereit war, an die Erde zu gehen, um uns heimzuholen. Das ist Umkehr. Im Gleichnis von der verlorenen Münze ganz deutlich. Aber das erkennt ein Mensch erst im Rückblick, nachdem er dem Umkehrruf gefolgt ist und das Tor des Glaubens durchschritten hat und im Rückblick sieht: Erwählt von Ewigkeit. Aber jetzt kann man ja fragen, was ist, wenn ein Mensch gar nicht zurück will und meint, unter dem Sofa gefällt mir es viel besser. Ich kann auch ohne Gott ganz gut leben. Und die Christen, die sind auch nicht besser als ich. Mit der Ethik, da halte ich nur locker mit. Und anderes mehr. Sechstens deshalb die Schuld der Verweigerung. Kein Mensch kann von sich aus den ersten Schritt tun und sich eigenständig für ein Leben mit Gott entscheiden. Gott muss handeln. Und doch können wir Nein sagen und uns einer toten Auferweckung verweigern, dem Glauben an Jesus und einem Leben in der Nachfolge. Der Mensch kann Nein sagen. Und Gott zwingt niemandem seine Liebe auf und er verdonnert auch keinen dazu, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Der Mensch kann sich verweigern und deshalb gibt es auch keine Entschuldigung, wenn er Gottes Ruf von sich weist, sondern dann muss der Mensch auch die Verantwortung tragen. Auch wenn es stimmt, dass Gott alles für unser Heil tun muss, der Mensch kann sich verweigern. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb ist unsere Verwerfung auch kein Akt Gottes, sondern die Konsequenz dessen, dass sich ein Mensch gegenüber Gott verschließt. Gott bestimmt niemanden dazu, verloren zu gehen. Das tut Gott nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das gilt, das ist seine Leitmaxime. Von Gott verworfen und dem Tod überantwortet wird allein Jesus Christus. Muss ich es auf der Zunge zu gehen lassen. Von Gott verworfen und dem Tod überantwortet wird allein Jesus Christus. Und dann all jene, die ihn verwerfen. Aus dem Grund meine ich, darf man auch nicht von einer doppelten Prädestination sprechen, einer doppelten Vorherbestimmung, also einer Vorherbestimmung einiger zum Heil und einiger anderer von vornherein zum Unheil. Das macht Gott nicht. Gott verwirft niemand von vornherein, sondern so hält Jesus fest, Markus 16, 16, wer nicht glaubt, der wird verdammt. Siebtens, Evangelisation und Mission, jetzt erst recht. Gott erwählt, aber wir wissen nicht, wen er erwählt und auch nicht wann und wie. Sichtbar wird Gottes Erwählung erst in unserer Verkündigung und der daraus folgenden Umkehr. Darüber hinaus durchschauen wir Gottes Erwählungshandeln nicht. Und aus dem Grund bleibt uns nichts anderes, als herzlich und klar zum Glauben einzuladen und zur Umkehr zu rufen. Und gleichzeitig für unsere Mitmenschen, für eure Klassenkameraden, für eure Kollegen im Arbeitsfeld, für die Menschen, die Gott euch in der Mission vor die Füße legt, zu beten. Beten und verkündigen, das ist unser Auftrag. Und das lasst uns tun, was es Zeug hält. Alles Weitere müssen wir Gott überlassen. Achtens, kraftvolle Seelsorge dank Gottes Erwählung. So herausfordernd diese biblische Erwählungslehre ist für unseren Verstand, so stark finde ich sie seelsorgerlich. Die seelsorgerliche Kraft der Erwählungslehre liegt vor allem in unserer Heilsgewissheit. Martin Luther, dieses Zitat, gerade weil Gott, ich habe es auf dem Blatt auch drauf, gerade weil Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat, bin ich sicher und gewiss. Was für ein Geschenk, dass mein Heil durch nichts angefochten werden kann. Weder, weil ich plötzlich meine, ich habe es doch selber ganz gut im Griff, das Leben hier, und irgendwie fromm bin ich ja schon auch. Nein, stopp. Noch durch eine Depression oder durch einen Schlaganfall, wenn man plötzlich auf der Pritsche liegt und keinen Verstand mehr hat, bin ich dann nicht mehr im Heil, weil ich nicht mehr mit dem Kopf glauben kann. Von Ewigkeit erwählt. Der Glaube ist ein Geschenk, das Gott uns macht und das durchträgt, auch durch einen Schlaganfall. Neuntens und letztens, wo die Logik an ihre Grenze kommt, fliehe ans Kreuz. Wenn man unser Thema heute Nachmittag logisch auflösen will, dann haut es einem der Vogel aus. Geht nicht. Wenn Gott einerseits behauptet, alle retten zu wollen, aber andererseits zulässt, dass Menschen verloren gehen, da verstehe ich von der Logik her Menschen, die sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Da kann unser Gottesbild zerbrechen. Will er jetzt, dass alle gerettet werden, aber lässt so, dass sie doch verloren gehen? Hier kann ein Gottesbild zerbrechen, wenn man mit der Logik kommt. Die andere logische Lösung wäre die der sogenannten Allversöhnung. Dass man dann sagt, okay, wenn das so kompliziert ist mit dieser Erwählung hin, Erwählung her, dann glaube ich und vertraue ich, dass selbst wenn das jüngste Gericht einmal einen doppelten Ausgang hat, dass Menschen im jüngsten Gericht in der Ewigkeit sind und andere in der Hölle ewig oder nicht enden, verdammt, dass Gott trotzdem einmal alles mit sich versöhnen wird und auch die Hölle wieder in sich hereinholen wird. Verkürzt Allversöhnung. Wäre auch logisch. Beides ist nicht biblisch. Die biblische Erwählungslehre bringt unsere Logik an eine Grenze. Der Schlüssel in diesem Bruch der Logik ist für mich Martin Luther. der in dieser Krise einen Weg für sich gefunden hat und uns mitgibt, wenn er sagt, dort, wo deine Logik in eine Grenze kommt, flieh unters Kreuz. Flieh unters Kreuz und schau auf den, der sich hier hat festnageln lassen für dich aus Liebe. Der am Kreuz sein Leben gegeben hat für dich, Jesus Christus. Der alles für dich getan hat, weil Gott sich nichts mehr wünscht, als ewig mit dir zusammen zu sein. Dort, wo es dir der Vogel aushaut, wo du Gott und die Welt nicht mehr verstehst, vertrau auf sein Wort und schau aufs Kreuz. Bet Jesus an und mach ihn groß und sing ihm, danke, dass du mich erwählt hast. Und bet für die Menschen, die dir am Herzen liegen, die Gott dir vor die Füße gelegt hat, dass sie zum Glauben finden an Jesus und gerettet werden im Glauben an ihn. Flieh ins Kreuz, der Schlüssel, dort, wo unsere Logik bei diesem schweren Thema an die Grenze kommt. Damit bin ich am Ende, neige mich mit Respekt, dass ihr am helllichten Sonntagnachmittag, wo man auch Mittagsschlaf machen könnt oder wie auch immer, bei so einem Hammerthema wach geblieben seid. Ich habe kein Schlafen sehen. Gut, nach hinten sieht man nicht so genau, aber ich habe kein Schnarchen hören. Also Respekt. Vielen Dank euch und ich wünsche euch, dort, wo ihr unterwegs seid, auch in eurem Dienst, ehrenamtlich oder hauptamtlich, Gottes Segen und Kraft und Vollmacht. Und glaubt ihm, er ist es, der Früchte schenkt, auch dort, wo ihr oft keine Früchte seht. Aber er hat es versprochen und er schenkt Frucht, die bleibt. Ich bete noch mit uns. Herr, danke für deine Erwählung. Danke, dass du alles für uns getan hast, dass wir mal bei dir sein dürfen in deiner Ewigkeit. Herr, was für ein Wunder. Danke für deine Liebe zu uns. Danke, 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 Herr. Und darum bitten wir dich, hilf uns so zu leben, wie es dich ehrt. Hilf uns so zu leben, wie es dein Reich baut. Und gebraucht uns, dass unsere Mitmenschen dich erkennen. Lass uns fröhliche Glaubenszeugen sein, dass unsere Mitmenschen sehen, dass es nichts Kostbareres gibt, als mit dir zu leben. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und in den Alltag zurück. Und danke, dass wir einmal bei dir sind. Dir sei Ehre, Herr. Amen.